Heute mit euch über den dritten Teil sprechen von diesem Thema ein Herz und eine Seele. Wir haben angefangen mit zwei Gottesdiensten zu diesem Thema ein Herz und eine Seele. Beim ersten Gottesdienst, wenn ihr euch erinnert, haben wir uns angeschaut die Apostelgeschichte 2 und 4, weil da so komische Sachen drinstehen in der Bibel. So wie sie kamen zusammen und sie waren ein Herz und eine Seele und sie hatten alles gemeinsam und verkauften ihre Häuser und Äcker und legten das Geld den Aposteln zu Füßen und solche komische Dinger stehen da drin. Und über die haben wir miteinander gesprochen, haben uns das angeschaut miteinander und haben dann gesagt, es geht Gott jetzt nicht in erster Linie um so eine tolle menschliche Gemeinschaft. Das, der Kernpunkt von dieser Einheit war nicht du und ich, wir kommen so gut miteinander aus und mit dem auch noch und mit dem auch noch, sondern der Kernpunkt von der Botschaft war, es ist Einheit dort, wo Jesus Christus das Zentrum ist. Wo es um ihn geht, dort entsteht Einheit, dort wo wir unser eigenes ablegen und auf ihn fokussieren und seinen Willen tun, dort kommt Einheit auch zustande. Wir haben gesagt, dass Gott uns einfach total liebt. Die Bibel ist voll davon. Wir haben es heute wieder gehört beim Abendmahl. Er liebt uns von ganzem Herzen, dich und mich. Und er liebt uns vollkommen. Er macht keine Fehler. Das haben wir uns heute auch nochmal anschauen, wenn wir uns mit dem Johannesbrief ein bisschen auseinandersetzen. Wir haben dann gesagt, darum ist dieses Königreich auf Gott bezogen das Beste, was uns passieren kann. Königreich heißt, da gibt es einen Herrscher, der sagt, wo es lang geht und was zu tun ist. Und es ist oft relativ schwierig, wenn es ein Mensch ist, weil ein Mensch nicht vollkommen ist. Aber wenn es Gott ist, der uns vollkommen liebt und das Beste für uns will, dann gibt es keine bessere Regierungsform, als wie er sagt, wo es lang geht. Weil er es besser weiß wie ich und wie du und besser weiß, was gut ist für uns. Und darum ist Königreich eigentlich in dem Sinne die beste Form. Das Volk Israel war ja lange Zeit, hat keinen König gehabt, weil Gott der König war. Und irgendwann haben sie dann die Idee gehabt, sie wollen auch einen, der Fehler macht und nicht vollkommen ist. Warum, weiß ich nicht. Wir haben dann gesagt, dass Jesus Christus der ultimative Beweis von Gottes Liebe ist. Wir haben das heute gehört, die Juliane hat es vorgelesen. Er hat uns bewiesen, dass wir das Wichtigste in seinem Leben, das Wichtigste für ihn sind, weil er sein Leben für dich und für mich im Kreuz hingegeben hat. Mehr beweisen kann man es nicht. Und darum kann ich ihm voll vertrauen und mich ganz auf ihn verlassen. In der zweiten Botschaft haben wir uns angeschaut, dass diese Einheit auf Vertrauen basiert. Es braucht Vertrauen. Wir haben uns den Philipper 2 angeschaut, wo Paulus darüber spricht, wie wir zusammenleben sollen. Und dann sagt er, dass Jesus Christus, wir sollen ihn als Vorbild nehmen, der bereit war, seine ganzen göttlichen Rechte aufzugeben und ein Mensch zu werden, so wie du und ich. Der nicht darauf bestanden hat, auf seinen Rechten und gesagt hat, hey, ich bin der Sohn Gottes, ich bin Gott, mir kann niemand was im Zeug flicken, mir geht's gut, war mein ganzes Leben noch nie traurig oder krank oder sonst irgendwas. Ganzes Leben klingt so blöd, die Ewigkeit, muss ich sagen. Und er war bereit, alles aufzugeben für dich und für mich. Und die Frage an uns ist, sind wir auch bereit, alles aufzugeben? Sind wir bereit, unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen beiseite zu legen und so zu sagen wie er, damals, das haben wir uns angeschaut, im Garten Gethsemane, obwohl ich mich zu Tode fürchte und Blut schwitze vor Angst oder vor Stress, was auf mich zukommt, soll nicht mein Wille geschehen, sondern dein Wille, Herr. Stell dir vor, was passiert wäre, wenn Jesus gesagt hätte, Herr, das ist mir zu viel. Ich pack das jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich 30 Jahre, 33 auf dieser Erde gelehrt, habe alles versucht und jetzt nageln sie mich, wollen sie mich ans Kreuz nageln und es reicht. Ich mag nicht mehr. Das hätte bedeutet, dass es für dich und für mich keine Hoffnung gibt. Das hätte bedeutet, dass jeder von uns immense Angst vom Sterben hätte haben müssen, weil wir gewusst hätten, wenn wir sterben, geht es direkt in die ewige Verdammnis. Aber Jesus hat uns so sehr geliebt, dass er bereit war, zu sagen, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. So sehr mag er dich, so sehr ist er für dich, dass er all das auf sich genommen hat, nur um, damit wir, die wir uns eigentlich gegen ihn gewandt haben und seine Feinde waren, wieder mit Gott versöhnt werden. Was für ein erstaunlicher Gott. Und Vertrauen bedeutet eben, dass es dort zum Tragen kommt, wo ich Dinge anders sehe oder Dinge nicht verstehe. Gethsemane haben wir schon gesprochen. Die zweite Stelle, die wir angeschaut haben, war in Johannes 6, wo Jesus diese komische Aussage macht dem Volk Israel gegenüber, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Also noch, ich sage es jetzt einmal ganz brutal, noch depperter kannst du es nicht mehr formulieren. Das klingt jetzt schlimm, aber ich will nicht zu sehr jetzt dort hineingehen, wir haben ja das letzte Mal drüber geredet. Das war das Schlimmste, was du einem Israeliten sagen können hast, weil Gott hat ihm verboten, Blut zu essen oder zu trinken. Das war eine Sünde, eine schwere Sünde, wo du dich verunreinigt hast. Und jetzt kommt so einer daher und sagt, du sollst das tun, was Gott gesagt hat, das darfst du nicht. Und darum haben ihn dann auch die meisten verlassen, bis auf die 12 Apostel, die gesagt haben, ja Herr, wo sollen wir denn hingehen? Und der Petrus sagt, nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und er sagt damit, auch wenn ich es nicht kapiere, auch wenn ich es nicht verstehe, du bist der Sohn Gottes und was du sagst, ist Leben. Und darum vertraue ich dir, auch wenn es für mich 50 Fragezeichen sind. Und ich tue das, was du sagst und ich folge dir nach, auch wenn alle anderen sagen, der spinnt und der ist jetzt völlig hinüber. Und ich weiß nicht, ob ich auch bei denen 12 gewesen wäre, oder bei den anderen, die gesagt hätten, okay, jetzt ist er durchgeknallt. Gut. Und wir haben uns dann auch angeschaut, dass auch Jesus das von den Jüngern fordert. Und er fordert von uns, er sagt, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, um mir nachzufolgen, ist meiner nicht würdig. Wer nicht bereit ist, sein Leben hinzulegen, der ist meiner nicht würdig. Und ich möchte heute mit euch noch zwei Dinge anschauen, nämlich dieses Vertrauen, von dem Jesus da spricht. Dieses Vertrauen bezieht sich nicht nur auf Gott, sondern Gott verlangt von uns auch, oder es ist notwendig, dass wir einander vertrauen in Jesus Christus. Es reicht nicht, wenn du Gott vertraust, aber dem Bruder oder Schwester deinem Pastor oder wem auch immer nicht. Und das wollen wir uns miteinander anschauen und dann schauen wir uns an, wie kann ich denn jemanden vertrauen, einem unvollkommenen Menschen, der Fehler macht, der nicht immer alles richtig macht. Und die zwei Sachen schauen wir uns an noch miteinander und es wird sich ausgehen mit Gottes Hilfe. Ich möchte mit euch den ersten Johannesbrief lesen und zwar in Kapitel 1, die ersten 9 Verse. Und da heißt es, es war von Anfang an, wir haben es gehört und mit unseren eigenen Augen gesehen und wir haben es betrachtet und mit unseren Händen betastet, das Wort des Lebens. Von wem spricht er da? Von Jesus Christus. Jesus Christus ist dieses Wort des Lebens und von dem spricht der Johannes da. Das Leben wurde uns offenbart und wir haben es gesehen. Und jetzt bezeugen und verkündigen wir euch das ewige Leben. Es war beim Vater und dann wurde es uns offenbar. Jesus war bei Gott und ist der Mensch geworden. Wir sagen euch, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und zusammen sind wir verbunden mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Wir schreiben euch das, damit unsere Freude immer größer wird. Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. In ihm ist nichts Böses, in ihm ist nichts Schlechtes, in ihm ist nichts, kein Hintergedanke, nichts. Er ist vollkommen gut. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selber und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Lass uns das miteinander anschauen. Der Titel der Botschaft ist Gott und Menschen vertrauen. Im Johannes 1 beginnt einmal damit, dass er sagt, Jesus Christus ist Gott. Er war von Anfang an, er ist nicht geschaffen, er ist ewig, ist jenseits von unserer Vorstellungskraft. Wir denken immer in Kategorien von Zeit. Aber er ist ewig, er ist Gott und er hat dieses Göttliche aufgegeben, haben wir vor miteinander kurz angeschaut und gehört. Jesus Christus ist der Herr. Er ist Gott mit dem Vater und mit dem Sohn. Es ist dieses eine Wesen in drei Wesensformen, aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Dann sagt er weiter, dass wir sagen euch, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, sagt er weiter, dann sind wir verbunden mit dem Vater und mit Jesus Christus. Im 1. Johannes 4, 19, dort lesen wir das, schauen wir das schnell an, das ist ja gleich dahinter. Da heißt es, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ein Lügner, denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Er sagt ganz klipp und klar, ohne diese Gemeinschaft gibt es keinen Glauben. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott, wenn das nicht sichtbar wird, dass du die Menschen liebst. Weil Gott ist unsichtbar, aber die Menschen sind da. An ihnen manifestiert es sich, was du wirklich glaubst. Darum ist Gemeinschaft ein Kernthema der Bibel. Und es ist etwas, was mir wehtut, wenn ich sehe, wie manche Leute Gott lieben von ganzem Herzen, aber in keiner Gemeinschaft sind. Ich habe eine Anfrage bekommen von jemandem, der gesagt hat, er möchte sich taufen lassen und ob das okay wäre und ob ich Leute taufe und so weiter. Und habe gesagt, lass uns mal treffen und miteinander reden. Und kurze Zeit später bekomme ich eine E-Mail. Ich war auf der Webseite und ich möchte eigentlich in keine Kirche mehr. Ich hoffe, wir treffen uns trotzdem noch und reden miteinander. Aber das geht nicht. Wie kannst du getauft werden wollen? Taufen ist eine Taufe hinein in den Leib Christi, in die Gemeinschaft. Für Gott gibt es keine Lonely Rangers. Das kommt nicht vor. Du kannst nicht alleine den Glauben leben mit Gott. Du brauchst diese Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft ist essentiell. Ohne diese Gemeinschaft geht's nicht. Das ist das Gleiche, wenn du in einer Familie bist und da sind 8 Kinder und dann sagen 7 zum Vater, du, wir wollen eigentlich keine Gemeinschaft mehr miteinander haben. Wir kommen ab und zu dich besuchen, aber den Rest, das interessiert uns nicht. Das wird das Herz des Vaters brechen. Und genauso geht es Gott. Und darum sind wir herausgefordert, uns nach ihm zu richten. Sein Wille geschehe, nicht meiner. Ich kann mir nicht das rauspicken von Gott, was mir passt und was in mein Weltbild passt und was mir richtig erscheint und das, was mir nicht richtig erscheint, das ist wurschtel irgendwie so durch die Gegend. Vor kurzem mit jemandem geredet, da war es auch dieses Thema Sex vor der Ehe. Und da denke ich mir auch, warum versuchst du das zu rechtfertigen? Sag einfach frei und frank heraus, ich will es nicht tun. Okay, mit dem kann ich leben. Aber ich kann nicht damit leben, wenn du mir das verkaufen willst, als ob die Bibel nicht klar wäre darüber. als ob es da nicht ganz klare Aussagen gibt. Weil auch im Neuen Testament, nicht im Alten Testament, im Neuen Testament sagt der Paulus, wir sollen uns nicht täuschen, kein Unzüchtiger, kein geiziger Lügner, homosexueller Alkoholiker oder wie auch immer er da all diese Dinge aufzählt, wird das Reich Gottes erben. Und dieses Wort Unzucht ist dieses griechische Wort Porneia. Und Porneia bedeutet jede sexuelle Handlung außerhalb des Ehebundes. Und da geht es jetzt nicht nur um den Geschlechtsverkehr, das sind auch andere Dinge, wo die Bibel sagt, es ist Unzucht, wenn du das tust. Und nicht, weil sie uns was verbieten will, sondern weil sie was Besseres für uns vorhat. Aber das ist nicht das Thema von heute, auf das kann ich jetzt nicht eingehen, da können wir anderes Mal dann vielleicht drüber reden. Gut, Gemeinschaft ist wichtig. Gott ist Licht, heißt da drin. Wo? Gott ist Liebe. Ah, jetzt bin ich im 4. Johannes, okay, drum. Findet sie jemand auf die Schnelle?
Vers 7 müsste es sein, Johannes 1 oder?
Doch, wenn ich nicht. Gut, wurscht. Ich habe es jetzt aus dem Blick verloren. Gott ist Licht. Gott ist vollkommen. Die Bibel sagt, in ihm ist keine Finsternis. Und das ist ganz entscheidend für uns, dass wir das kapieren. Solange wir glauben, dass in Gott auch Finsternis ist, können wir ihm nicht vertrauen. Solange wir glauben, dass Gott wie ein Mensch ist, wie du und ich, der Fehler macht oder der es vielleicht nicht gut meinen könnte mit uns oder der vielleicht sich die Rosinen rauspicken will oder der die Dinge aus seiner Sicht interpretiert, so lang können wir uns Gott nicht ganz hingeben. Weil dann immer im Hinterkopf noch das ist, ach, vielleicht meint es Gott doch nicht gut mit mir. Es ist wichtig, dass wir verstehen, Gott ist kein Mensch. Wenn Gott von Liebe spricht, spricht er nicht von einer menschlichen Liebe. Menschliche Liebe ist ein Ausdruck von Gottes Liebe, aber nur ein Teil von Gottes Liebe. Gottes Liebe ist vollkommen und vollkommen gut, weil er vollkommen und vollkommen gut ist. Und wenn er sagt, er liebt uns, dann weißt du, er liebt dich und da gibt es keinen Hintergedanken. Gibt es keinen Hintergedanken, ja, wenn du mich genug anbetest, liebe ich dich. Wenn du genug Bibel liest, liebe ich dich. Wenn du genug betest, liebe ich dich. All diese Dinge sind wichtig, weil sie uns helfen, in der Beziehung mit Gott zu sein. Sie sind aber keine Voraussetzung, dass Gott uns liebt. Nicht einmal, dass du ein sündloses Leben führst, ist die Voraussetzung, dass Gott uns liebt. Woher weiß ich das? Weil er im Römerbrief schreibt, dass Jesus Christus bereit war für uns zu sterben, als wir noch seine Feinde waren. Als wir nichts mit ihm am Hut gehabt haben, als wir nicht geliebt haben, war er bereit zu sterben, damit du und ich mit Gott wieder in Versöhnung leben können. Gott ist gut, Gott ist Licht und es gibt keine Finsternis in ihm. Wenn Gott etwas tut, was für uns so ausschaut, als ob es schlecht wäre, dann gibt es ganz klare Gründe dafür, warum er es tut. Vielleicht wissen wir sie nicht immer. Aber er weiß, warum das Beste ist. Und im Alten Testament gibt es einige Stellen, wo man dann manchmal fast zweifeln würde, ob Gott wirklich gut ist, wenn du das liest. Aber nur mit unserer begrenzten Sicht verstehen wir halt manche Dinge nicht. Aber vieles davon kann man dann auch ganz klar sehen und ganz klar erkennen. Diese Basis ist total wichtig. Und es ist wichtig, dass wir das Gott immer wieder hinlegen. Dass er uns hilft, ihm völlig zu vertrauen, ihm ganz zu glauben, dass das stimmt. Du kannst es nicht erklären, wenn ein Kind von dir stirbt, wenn ein Ehepartner stirbt. Ich habe jetzt letztens gerade wieder von einem gelesen, von einem Pastor, der Selbstmord gemacht hat, weil er in Depressionen war. Du kannst diese Dinge nicht verstehen und einordnen und vieles nicht. Aber es ändert nichts daran, dass Gott gut ist und der Teufel einfach Dinge kaputt macht. aber er meint's gut mit dir, okay? Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott meint's vollkommen gut mit dir. Amen. Schreib das groß auf den Kühlschrank oder am besten mit Lippenstift auf den Spiegel am Morgen, wenn du dir hineinschaust, dass du das immer vor Augen hast. Er sagt dann weiter, dass in dieser Gemeinschaft, wenn wir, Vers 7, doch wenn wir wie Christus im Licht leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Schuld. Das ist ganz ein wichtiger Satz, über den ich noch kurz mit euch reden möchte. Weil es darum geht, dass Gott sagt, wir brauchen diese Gemeinschaft. Du kannst ohne diese Gemeinschaft nicht dort hineinkommen, wo Gott dich haben möchte. Weil etwas geschieht, wenn wir Gemeinschaft haben miteinander. Was geschieht? In der Gemeinschaft wird ein Prozess in uns freigesetzt, wo wir Anstoß nehmen aneinander und Dinge in uns hochkommen, von denen wir vielleicht gar nicht gewusst haben, dass sie da sind. Und wenn diese Dinge hochkommen, dann ist Gott da und arbeitet an diesen Dingen. Und wenn diese Dinge nicht hochkommen, dann bleiben sie da drin im Herzen verschlossen und bedeuten, dass du nicht in dieser vollen Kapazität mit Gott in diesen Kontakt kommen kannst. Weil das, was dich da so hindert an deinem Bruder, an deiner Schwester, das hindert dich genauso mit Gott. Bild dir nicht ein, wenn wir zwei eine Auseinandersetzung haben, dann kann ich nicht zwei Minuten später gehen zu Gott und sagen, oh Herr, ich liebe dich, du bist so wunderbar, es ist so schön, dass es dich gibt. Oh. Sondern gehen wir schon langsam. Wenn du deinen Bruder, deine Schwester hast und sagst, dass du Gott liebst, dann bist du ein Lügner. Es geht nicht. Es ist unmöglich, weil Gott auch seine Kinder liebt. Gemeinschaft soll dich stärken, ermutigen, dir helfen, Gottes Wege zu gehen, aber Gemeinschaft soll auch so wie ein Reinigungsbad sein, wo eben Dinge dann hochkommen. Wenn du mal so dreckig in die Badewanne gestiegen bist, dann schwimmt da einiges hoch, oder? Und genau im Geistlichen ist es dasselbe. Ich möchte euch da ein Beispiel zeigen. Gib mal das nächste Bild. Kennt ihr das? Meine Schwester hat so ein komisches Gerät mit nach Hause gebracht. Und dieses Gerät ist ein Detox-Gerät. Das heißt, da gibst du klares Wasser hinein, schmeißt Salz hinein, gibst deine Füße hinein und ist alles klar und sauber. Und dann beginnt so, dann steckst du das an und dann beginnt so ein Elektrolytprozess und 10 Minuten später schaut es so aus. Es stinkt, es ist braun, da schwimmen so Fetzen herum und das ganze Zeug kommt aus deinen Füßen. Du denkst, du spinnst, du hast sie vorher gewaschen, die waren sauber.
Wo gibt's das zu kaufen?
Google sie im Internet, das gibt's zu kaufen. Es ist echt erstaunlich. Vor der Fußwaschung. Dieses Gerät zieht die ganzen Giftstoffe aus deinem Körper und scheinbar sind die Füße auch so ein Knotenpunkt, wo so Zeug rauskommt. Ich habe das 2-3 Mal gemacht, das ist echt, das hat wirklich so einen Reinigungseffekt. Aber du würdest ja nie in so eine Jauche reinsteigen, oder? Wenn die mir am Anfang das hinstellen würde, so, und sagen, jetzt stellst du deine Füße hinein, würde ich sagen, du bist ja nicht ganz Moped. Nicht meine Füße. Auf alle Fälle, was geschieht ist, das schaut ganz sauber aus. Aber da drin sind ein Haufen Ablagerungen, Giftstoffe und Zeug und Sachen. Und durch einen Prozess kommen die alle raus und an die Oberfläche. Und Gemeinschaft hat genauso einen Detox-Effekt. Wenn du in der Gemeinschaft bist, und auch die Ehe ist da prädestiniert dafür und Familie, dann kommt alles, was außen so schön ausschaut und sauber und nett, auf einmal kommen da irgendwelche Schlacken, alte Dinge, Erfahrungen, Sünden, Verhaltensweisen und Zeug raus, dass du denkst, das gibt's ja gar nicht. Aber wenn die ersten Dinge kommen, hupfst du nicht raus aus diesem Bad und sagst, um Himmels Willen. Warum nicht? Weil du weißt, dass es dich entgiftet und dass es gut und gesund für dich ist, wenn du das tust und diesen Prozess zulässt. Und in der Gemeinschaft ist es das Gleiche. Wenn uns bewusst ist, wow, das, was jetzt da rauskommt, kommt nicht raus und alle erschrecken und Gott erschrickt und sitzt im Himmel und denkt, das hätte man nie gedacht. Sondern Gott lässt was zu, um dich gesunder zu machen. Gott lässt was zu, damit deine Beziehungsfähigkeit erweitert wird. Gott nimmt Giftstoffe und Schlacke weg, damit du den anderen mehr lieben kannst und damit ihn lieben kannst und dich mehr lieben lassen kannst von ihm. Diese Prozesse sind gut und gesund und darum sollst du die Füße drin lassen. Leider nehmen manche Christen, sobald diese Dinge passieren, ihre Füße in die Hand und du siehst sie nie wieder. Aber damit verhinderst du, dass Gott an dir arbeiten kann und dich freisetzt, damit du mehr Beziehung mit ihm und mit den Geschwistern haben kannst. Dieser Prozess ist was Gutes, auch wenn es stinkt, auch wenn es grauslich ausschaut und auch wenn es nicht einfach ist. Bleib dran und vertrau Gott. Und wenn du das tust, dann wirst du erleben, wie Gott dich in eine neue Dimension freisetzt. Und damit du das tun kannst, musst du auch bereit sein, Menschen zu vertrauen. Es geht nicht ohne die Menschen. Gott hat da keine vollkommenen Leute zusammengebracht. Und ich hoffe, dass jeder das weiß, dass er nicht vollkommen ist. Okay, du vielleicht noch, aber sonst. Es ändert sich auch bald. Wie schaut dieses Vertrauen aus? Wenn die Nelly und ich eine Auseinandersetzung haben miteinander, dann ist es oft recht schwierig. Weil jeder seine Sichtweise hat und weil jeder glaubt, dass der andere daneben liegt. Aber warum können wir trotzdem einander vertrauen? Was uns in unserer Ehe so immens geholfen hat und an dem, wo wir früher fast gescheitert wären, ist, dass durch Jesus Christus wir einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Ich weiß und die Nelly weiß, ich weiß, dass ihr nichts wichtiger ist, als wie das geschieht, was Gott will. Und umgekehrt auch. Und weil ich das weiß, kann ich in der Situation vertrauen und sagen, Herr, zeig du ihr auf, wo du sie verändern möchtest und zeig mir auf, wo du mich verändern möchtest. Und Gott tut's. Und so kommen wir wieder zusammen. Ohne Gott war es dann immer dieser Kampf, weil man denkt, ah, der andere will mir irgendwas Böses, was wegnehmen, der und, und. Aber mit Jesus Christus, wenn beide sich danach sehnen, dass sein Wille geschieht, ja dann, was soll denn schief gehen? Dann kann ich auch weiter und in solchen Situationen ganz vertrauen und Gott die Dinge in die Hand geben. Das heißt, wir müssen uns bewusst entscheiden, dem anderen zu vertrauen, weil Jesus Christus der Herr in seinem Leben ist. 4 Minuten habe ich noch, ich glaube, ich schaff's. Jetzt haben wir aber ein Problem, oder? Mit Gott ist okay, aber wir sitzen ja mit unvollkommenen Menschen zusammen. Wir sitzen ja mit Leuten zusammen, die sündigen können. Wir sitzen mit Leuten zusammen, die nicht immer alles richtig machen. Wir sind in der Gemeinde zusammen mit Menschen, wo du weißt, ey, die machen Fehler. Die sind nicht perfekt. Er sagt, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selber und die Wahrheit ist nicht uns, in uns. Aber wenn wir erkennen, dass wir sündigen und zu Gott kommen, dann setzt uns frei von der Sünde und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Genau, auch du nicht, merkst du das? Jetzt ein paar Dinge überspringen. Kannst du in der Gemeinde, jetzt zum Beispiel in der Gemeinde, wissen, dass ich immer alles richtig mache? Wie kannst du das wissen? Wie kannst du wissen, dass ich, der Pastor, alles richtig mache? Eine Ruhe da hinten, auf den hinteren Rängen. Nie! Ich bin ein Mensch. Ich kann gar nicht alles richtig machen. Geht nicht. Ich mache Fehler. Aber wie wissen wir trotzdem, dass wir Menschen vertrauen können? Ich möchte zwei Dinge mit euch anschauen. Ich möchte kurz anschauen auf der persönlichen Ebene. Wie kann ich mich entscheiden, jemanden zu vertrauen, der unvollkommen ist? Mit Jesu Hilfe, ganz genau. Aber es ist auch wichtig, dass ich vernünftig bin und gewisse Dinge in der Person sehe, bevor ich ihr vertraue. Es geht nicht darum, dass ich jedem einfach immer vertraue und sage, ja, Jesus wird schon machen. Sondern es ist wichtig, wenn ich jemanden vertraue, dass ich weiß, diese Person liebt Jesus Christus von ganzem Herzen. Es ist wichtig, dass ich weiß, Jesus Christus ist der Herr im Leben von dieser Person. Und dieser Person ist nichts wichtiger in aller Unvollkommenheit, als wie das Gottes Wille geschieht. Und sie will nicht nur ihren eigenen Willen und ihre eigenen Dinge durchsetzen. So einer Person kann ich vertrauen. Ist die Person jemanden, die bereit ist, Dinge zu korrigieren? Wenn sie Dinge erkennt, auch von der Bibel heraus, ist sie bereit, Buße zu tun, umzukehren und zu sagen, hey, das war falsch, es tut mir leid, sich zu entschuldigen. Das gibt mir Vertrauen, weil Jesus Christus in der Person lebt. Hat die Person einen biblischen Charakter? Stimmt ihr Handeln mit der Bibel überein? Lebt sie nach dem, was sie auch sagt? Vorher haben wir gelesen, wenn du sagst, du liebst Gott, aber lebst trotzdem noch in der Finsternis, bist du ein Lügner. Es muss zusammenstimmen mit dem, was die Person sagt. Es muss nicht alles immer richtig sein, also perfekt sein. Versteht mich nicht falsch. Die Person darf Fehler machen. Aber wenn ihr Herz es ist, dass Gottes Wille geschieht, dann kann ich wie in unserer Ehe sagen, Herr, es ist deine Sache. Zeig ihr auf, was du an ihr ändern möchtest. Zeig mir auf, was du an mir ändern möchtest. Und dann kann ich dieser Person auch von Herzen vertrauen. Das ist dasselbe mit Leiterschaft. Wie kann ich Leiterschaft vertrauen? Ich kann Leiterschaft vertrauen, wenn gewisse Grenzen da sind, wenn gewisse Rahmenbedingungen da sind. Ist die Leiterschaft zum Beispiel wirklich ein Team von Menschen? Oder es ist eine Person, die sagt, wo es lang geht und was zu tun hat, so ein Papst oder sowas. Das war jetzt kein Seitenhieb auf den Papst. Entschuldigung, ihr wisst, was ich meine. Jemand, der denkt, er ist unfehlbar und er weiß, dass alles richtig ist. Ich glaube nicht, dass der jetzige Papst das denkt. Steht diese Leiterschaft auch unter geistlicher Autorität? Gibt es da jemanden, dem Sie rechenschaftspflichtig sind, der in Ihr Leben hineinspricht? Gibt es jemanden, den man anrufen kann, zum Beispiel sagen kann, komm, wir brauchen dich in unserer Gemeinde, geht alles drunter und drüber. Kann man Leiterschaft hereinholen, Menschen von außen, die mithelfen? Das ist zum Beispiel so ein gesundes Kriterium, wo ich sagen kann, so einer Leiterschaft kann ich vertrauen, weil die bilden sich nicht ein, dass sie alles wissen, sondern sind bereit, auch sich korrigieren zu lassen. Leben sie nach biblischen Maßstäben und treffen sie Entscheidungen nach biblischen Maßstäben? Oder wollen sie auch ihres durchdrücken? Oder geht es ihnen darum, wirklich darum, dass sie sagen, wir wollen, dass Gottes Wille geschieht? Und unsere Aufgabe ist es, von Gott zu hören, gemeinsam und das umzusetzen, was wir empfinden, das richtig ist. Von Gott her. Gibt es Rechenschaft? Finanzberichte zum Beispiel. Kann ich Fragen stellen und kriege Antworten? Gibt es Transparenz, die da ist? Gibt es Gemeindeversammlungen, wo man über Dinge reden kann oder auch mal über harte Dinge oder schwierige Fragen reden kann miteinander. Ja, wenn das da ist, dann kann ich vertrauen, weil ich sage, okay, die versuchen nach ganzem Herzen, nach Gottes Willen zu leben. Und wenn sie mal einen Fehler machen, wird er schon dazuschauen, dass das wieder richtig in die richtige Richtung kommt. Und wenn alle Stricke reißen, können wir den Wolfi Eckleben anrufen und sagen, hallo, lieber Wolfi, der Markus braucht dich oder sonst jemand in der Gemeinde. Wenn ich diese Dinge habe, wenn ich diese Rahmenbedingungen habe, dann kann ich jemanden vertrauen, der nicht vollkommen ist. Und es ist wichtig, dass wir uns entscheiden, auch zu vertrauen. Amen. Ich möchte kurz zusammenfassen. Gott arbeitet an uns und er arbeitet an uns in der Gemeinschaft. Ohne Gemeinschaft kein Arbeiten Gottes an uns, kein Wachstum, kein Weiterkommen in der Beziehung zu ihm. In der Gemeinschaft kommen Dinge hoch und werden gereinigt und das ist gut so. Lass uns dankbar sein, wenn es manchmal auch knatscht, weil wir wissen, okay Herr, das ist jetzt wieder eine Gelegenheit für dich, da Dinge in Ordnung zu bringen und was freizusetzen und nicht die Panik und die was ich zu bekommen. Es ist gut, wenn dieses Gift rauskommt und entfernt wird. Weil wir unvollkommene Menschen sind, brauchen wir gesunde Grenzen, und zwar in der persönlichen Beziehung, aber auch in Leiterschaftsstrukturen und in diesen Bereichen. Und so können wir Jesus im anderen vertrauen. Ich weiß, dass der andere Fehler machen kann, aber ich weiß, wenn er Gott liebt und wenn er nach biblischen Maßstäben lebt und diese Dinge tut, von denen wir geredet haben, kann ich ihm vertrauen, weil ich weiß, selbst wenn er mal einen Fehler machen würde, wird Gott das dann wieder irgendwie hinbiegen und ihm das aufzeigen und Dinge verändern. Amen. Gut, lasst uns beten miteinander. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass die Gemeinde auch so eine Entgiftungsstation ist, Herr. Herr, und wenn es manchmal stinkt und brodelt oder ähnliches, ist es auch gut, weil wir dir vertrauen, Herr Jesus. Diese Gemeinde, Herr Jesus, hat nur ein Haupt und das bist du und sonst niemand. Es ist nicht der Pastor, das ist nicht die Leiterschaft, sondern du, Herr Jesus, bist das Haupt dieser Gemeinde. Und wir wollen, dass alles geschieht, was du im Herzen hast. Und wir vertrauen dir, dass du auch das tun kannst, weil du Gott bist. Auch wenn wir schwache Menschen sind und wenn wir Fehler machen. Und so bete ich jetzt für einen Klima unter uns, wo solche Dinge auch hochkommen können, wo niemand schief angeschaut wird und abgelehnt wird oder ähnliches, weil er Fehler macht. Herr, wir wollen Fehler machen dürfen, weil diese Fehler uns auch weiterbringen und weil du diese Dinge in die Hand nimmst. Und so danken wir dir, dass du uns aber in all diesen Auseinandersetzungen, die auch normal sind, hilfst, einen guten, göttlichen Weg zu finden, der dich verherrlicht, Herr. Und dass durch deinen Heiligen Geist dein Reich gebaut wird, deine Gemeinde gebaut wird und jeder von uns mehr und mehr in eine tiefe Beziehung mit dir kommt, Herr. Weil mehr und mehr von diesen Schlacken und alten Dingen wegfallen und wir dich und andere mehr und mehr lieben können. Und dazu laden wir dich ein, Heiliger Geist. Und dazu danken wir dir, Heiliger Geist. Und wir beten, dass du kommst mit deinem Geist von Buße und Umkehr und jedem von uns aufzeigst, wo da noch Dinge sind, die du heilen möchtest und die du gesund machen möchtest und in göttliche Ordnung bringen möchtest. Wir danken dir dafür im Namen Jesus Christus und ich segne dich mit diesem Geist der Offenbarung, auch mit diesem Geist von Umkehr und Buße im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Und wenn solche Fehler auftauchen, dann liebt dich der Herr kein bisschen weniger. Und auch wir wollen dich kein bisschen weniger lieben, deswegen. Okay? Genau.